Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
In die USA oder in die Europäische Union, beides gemeinsam. Mit dem Inflation Reduction Act will US-Präsident Joe Biden mit 370 Milliarden Dollar klimafreundliche Technologien subventionieren. In Europa trifft dieser Plan auf Kritik, denn die US-Regierung will den Geldsegen mit strengen Ursprungsregeln verbinden, also vor allem Unternehmen fördern, die ihre Güter in den USA mit US-amerikanischen Vorprodukten herstellen werden. Das verzerrt nach Ansicht der Europäischen Union den internationalen Wettbewerb. Am Mittwoch legte nun EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europas Antwort vor, den Green Deal Industrial Plan, also ein Megaplan für eine grüne, CO2-neutrale Industrialisierung. Er soll den EU-Mitgliedstaaten erlauben, eigene Unternehmen aus dem Bereich Klimaschutztechnologie mit höheren staatlichen Subventionen oder auch Steuervergünstigungen zu fördern. Das Climate Action Network, kurz genannt CAN, ist der weltweite Dachverband aller Klimaschutz-Nichtregierungsorganisationen. Vor dieser Sendung fragte ich Cornelia Marfield von der Europavertretung von CAN, ob diese beiden Pläne der Megaplayer USA und der EU eine gute Weichenstellung für mehr weltweiten Klimaschutz sind.
Also wir begrüßen, dass die Europäische Kommission den dringend benötigten Aufschwung der grünen Industrie in Europa anerkennt. Und wir sehen das genauso, dass massive Investitionen benötigt werden. Und dass man jetzt genau schauen muss, wie man diese große Umstellung schaffen kann der Industrie hin zu mehr Klimaschutz. Der Vorschlag der EU-Kommission setzt für uns jedoch zu einseitig auf Subventionen und Deregulierung, vor allem in Form von Freihandelsabkommen, statt grundlegende Anreize für grüne Industrie zu setzen.
Was sollen Freihandelsabkommen bewirken?
Ja, also die EU-Kommission schlägt als Teil ihrer Antwort vor, mehr Freihandelsabkommen zu schließen. Ihnen geht es natürlich darum, auch die Rohstoffe zu sichern, die gebraucht werden, für eine grüne Industrie aufzubauen. Wir sehen es allerdings sehr kritisch, dass unter den Freihandelsabkommen, die da geschlossen werden, auch solche sind, die eigentlich schon 20 Jahre alt und total aus der Zeit gefallen sind. Unter anderem das EU-Mercosur-Handelsabkommen. Darin geht es darum, den Austausch klimaschädlicher Güter zu erleichtern. Hier geht es um Rindfleisch, es geht um Milchprodukte und Autoteile. Alles Dinge, die für eine klimafreundliche Zukunft nicht unbedingt erforderlich sind, wovon wir weniger brauchen. Und diese Freihandelsabkommen laufen also dem Klimaschutz total entgegen. Insofern auf solche Abkommen zu setzen aus geostrategischen Erwägungen halten wir für grundsätzlich falsch. Natürlich ist es richtig, auch mit Mercosur-Ländern eine Partnerschaft einzugehen. Allerdings muss die wirklich darauf setzen, grüne Technologien zu fördern und nicht alte Industrien.
Und darüber hinaus haben Sie außerdem noch große Bedenken wegen bestimmter Welthandelsregeln. Wie sehen die aus?
Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dieses US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung. Da wird ja jetzt auch von europäischer Seite kritisiert, dass WTO-Regeln, also Welthandelsorganisationsregeln, damit unterlaufen werden. Und es wird sogar von einigen EU-Politikerinnen gefordert, dass man jetzt die EU vor den WTO-Schiedsgerichten verklagen soll. Das lehnen wir strikt ab, denn diese Welthandelsorganisationsregeln sind aus den 1990er Jahren. Sie wurden in einer komplett anderen Zeit geschlossen, in einer Zeit, wo es sehr stark darum ging, den Handel zu liberalisieren und zu deregulieren. Und es ist einfach nicht sinnvoll, Klimaschutzmaßnahmen nur anhand dieser Regeln zu bewerten. Das heißt, nicht Handelsexperten von der WTO sollten darüber entscheiden, ob jetzt Maßnahmen, die von den USA getroffen sind, okay sind, sondern es gibt da ja auch existierende bilaterale Foren zwischen USA und EU, zum Beispiel eine Taskforce, die sich jetzt auch zusammengesetzt hat, um dieses US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung zu bewerten und zu diskutieren. Und darüber hinaus gibt es auch einen EU-US-Handels- und Technologie Rat, wo auch solche Fragen beraten werden.
Nicht alle EU-Staaten können sich großzügige Subventionen leisten, wie das die Deutschen tun. Es gab ja vorher schon mächtig Ärger, weil Deutschland eine staatlich gelenkte Deckelung der Energiepreise auf EU-Ebene abgelehnt hat und gleichzeitig großzügige Subventionen für gebeutelte Haushalte und Unternehmen bereitgestellt hat. Ist das aus der Sicht von Klimaschützern ein Problem, dass möglicherweise einzelne EU-Staaten da gar nicht so die Möglichkeit haben, großzügig zu subventionieren?
Das ist auf jeden Fall ein Problem. Also innerhalb der EU gibt es da schon ein großes Gefälle, wie viel die einzelnen Staaten subventionieren können. Und es hat sich gezeigt, dass in den letzten Jahren ungefähr 80% der staatlichen Subventionen, die bei der EU angemeldet wurden, aus Frankreich und Deutschland kamen. Insofern gibt es da auch viele EU-Länder, die große Bedenken haben, wenn es jetzt darum geht, die Subventionsregeln zu lockern, weil sie eben auch denken, dass das den Wettbewerb innerhalb der EU für sie schwieriger machen wird. Es ist aber auch nicht nur innerhalb der EU ein Problem, wenn es jetzt zu einem Wettlauf um Subventionen kommt. Oft vergessen werden da auch die Drittländer, Entwicklungsländer, die eben auch den Sprung schaffen müssen zu einer grünen Industrie. Und wenn jetzt solche Gesetze kommen wie aus den USA, die sehr stark innerhalb der USA die Industrie fördern und die EU jetzt nachziehen will und auch innerhalb der EU die grüne Industrie fördern will, ist immer die Frage, was macht das dann eigentlich mit dem Wettbewerb mit dem globalen Süden? Und da hoffen wir uns, dass es zu deutlich höheren Unterstützungen kommt für Entwicklungsländer. Also es muss starke Zahlungen geben, die über das hinausgehen, was bisher schon beschlossen wurde. Und es muss auch möglich sein, dass Entwicklungsländer eben auch Technologien bekommen, die sie aufgrund von Patenten, die in Europa, USA und auch in China gehalten werden, nicht so einfach replizieren können. Da muss es einfach auch Ausnahmen geben für Entwicklungsländer, dass sie solche Technologien auch produzieren können.
Aber warum liefern? Wir könnten ja auch die Technologie einfach liefern.
Ja, das ist allerdings für die Entwicklungsländer sehr schwierig, weil die bräuchten ja Geld, um diese Technologien zu kaufen. Ja, und wir haben natürlich jetzt schon ein großes Gefälle, was die Zahlungskräftigkeit angeht. Und Entwicklungsländer können nicht einfach hingehen wie wir und sagen, oh, wir bestellen jetzt alle unsere Solaranlagen in China. Wovon wollen die das denn kaufen? Ja, also es geht darum, dass auch Entwicklungsländer das Recht haben sollten, ihre grünen Technologien aufzubauen. Und in einigen Ländern, die eher so mittlere Einkommen haben, passiert das auch durchaus. Also zum Beispiel sind Brasilien und Indien Länder, die sehr stark in erneuerbare Energien investiert haben und versucht haben, da auch ihre eigenen Technologien aufzubauen. Und immer wieder kommt es da auch zu Konflikten mit Handelsregeln, wo zum Beispiel auch interessanterweise die USA mal gegen Indien geklagt haben, weil Indien nämlich vorschreiben wollte, dass für Solaranlagen bestimmte lokal produzierte Vorprodukte genutzt werden müssen. Und damals hatte nämlich die USA auf Grundlage der Welthandelsorganisationsregeln dagegen geklagt. Und jetzt machen sie es genauso mit ihren neuen Regeln, um grüne Technologien zu fördern.
Aber dennoch fordern Sie, dass dann die Europäer stillhalten und nicht gegen diese Ursprungsregeln in den USA klagen werden?
Ja, also schon damals war es für den Aufbau der indischen Solarindustrie ein Problem, dass es diese Welthandelsorganisationsregeln gab. Die Regeln müssen auf jeden Fall reformiert werden, sodass es für Staaten möglich ist, ihre eigenen Industrien aufzubauen. Was sehr schwierig sein kann, wenn eben schon bestimmte Länder Weltmarktführer sind und da die meisten Teile herkommen. Es ist sehr schwierig, ohne Schutz eine neue Industrie in einem Land aufzubauen. Und es ist aber auch sehr schwierig, Welthandelsorganisationsregeln zu klagen. Daher wäre es jetzt in dieser Situation sinnvoller, wenn sich die EU einfach zu einer Friedensklausel durchringen kann. Und eben erklärt, dass sie nicht gegen die Klimaschutzmaßnahmen anderer Länder mit Welthandelsorganisationsregeln vorgeht.
Einerseits will die EU-Kommission Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds umwidmen, um eben auch sozusagen EU-weit bestimmte Technologien fördern zu können, nicht nur in Abhängigkeit von Regierungen. Dann wird auch über die Schaffung eines neuen Fonds nachgedacht. Was sagen Sie zu diesen Finanzierungsansätzen?
Also zunächst ist es einmal gut, dass die EU da auch eine Umwidmung vornimmt von nicht abgerufenen Krediten. Allerdings hatten wir schon an den bisherigen Fonds einige Dinge, wo es Veränderungsbedarf gibt. Also es sind nicht genug ökologische und auch soziale Kriterien vorhanden, die wirklich dafür sorgen, dass die Gelder dazu eingesetzt werden, wo sie wirklich gebraucht werden. Was bei Subventionen halt total wichtig ist, ist, dass man sie da einsetzt, wo Marktversagen vorliegt oder um Forschung zu finanzieren oder wo es um sozialen Ausgleich geht. Und wenn staatliche Gelder fließen, sollte das immer einen sozialen oder ökologischen Mehrwert bringen. Das ist bei den bisherigen EU-Fonds nicht unbedingt der Fall gewesen. Da wurden auch Technologien gefördert, die nicht per se grün sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Atomkraft, aber auch fossiles Gas und so Grauprodukte, wo fossiles Gas zum Beispiel eingesetzt wird, um Wasserstoff zu finanzieren. Und solche Technologien sollten auf jeden Fall ausgeklammert werden bei dem neuen Souveränitätsfonds.